Stille Nacht, heilige Nacht haben wir gesungen, das wohl bekannteste Weihnachtslied. Und das Motto dieses Adventskonzertes lautet ja, Christ, der Retter ist da. Gerade haben wir es gehört, das ist in der zweiten Strophe der Schluss. Ich lese es nochmal vor. Stille Nacht, heilige Nacht, Hirten wird's kundgemacht, durch der Engel Halleluja tönt es laut von fern und nah, Christ, der Retter ist da, Christ, der Retter ist da. Liebe Anwesende, liebe Besucher, in Jesus Christus kam Gott vom Himmel herab zu uns Menschen auf die Erde. Um zu erklären, warum Gott das getan hat, möchte ich wählen ein Beispiel aus der Tierwelt. In einem Nest am elterlichen Haus brütete jedes Jahr ein Amselpaar, Jungen aus. Wenn diese jungen Amselkinder flügge waren, also ausfliegen konnten und den ersten Flug wagten, viele manchen von den Amselkindern hilflos in den Garten hinab und wurden von den Katzen aufgefressen. Jetzt entschloss sich ein kleiner Junge, hier rettend einzugreifen. Als es wieder so weit war und eine kleine Amsel herunterflatterte, sprang dieser Junge herbei und hob sie auf und wollte sie ins Nest zurückbringen. Aber als er die Leiter emporstieg und sein riesengroßes Menschengesicht über dem Nestrand auftauchte, da erschraken die kleinen Vögel so sehr, dass einige aus dem Nest stürzten und jetzt erst recht von den Katzen aufgefressen wurden. Verzweifelt klagte der Junge seine Not seiner Mutter und sagte, was mache ich denn falsch? Und die Mutter erklärte ihm, du hättest anders handeln müssen. Ja, wie hätte ich es denn anstellen sollen, dass die Amseln keine Angst vor mir haben? Und dann sagt seine Mutter etwas sehr Tiefgründiges, was er natürlich nicht machen kann, aber was die Lösung wäre, und zwar, du hättest dich in eine Amsel verwandeln müssen. Dann hätten sich die kleinen Amseln nicht so gefürchtet und würden noch leben. Aber das kann doch kein Mensch, protestiert der kleine Junge. Dann sagt die Mama, ja, du hast recht, das kann kein Mensch. Aber das ist jetzt ein Vergleich. Siehe, Gott ist doch viel größer als wir Menschen. Und er kam als Mensch auf diese Erde in seinen Sohn. Er hat sich so erniedrigt bis zu uns hinunter, zu uns armen, kleinen und verlorenen Menschen, um uns zu retten. Christus, der Retter, ist da. So ein Vergleich, dass wir verstehen können, was eigentlich geschehen ist. Ein Mensch kann sich nicht in einen Amsel verwandeln, aber Gott kam als Mensch in Jesus Christus auf diese Erde. Gezeugt und geboren durch Maria, durch den Heiligen Geist empfangen. Und dies ist auch das Wunder der Jungfrauengeburt in Maria. Christus, der Retter, ist da. Wenn wir hören, der Retter, dann fragen wir uns ja automatisch, wieso retten? Sind wir denn verloren? Von was sollen wir denn gerettet werden? Es geht uns doch gut. Wir haben doch alles für das Leben. Ja, äußerlich gesehen schon. Und ich dachte auch so, liebe Zuhörer, bis zu meinem 18. Lebensjahr. Ich bin ja gebürtiger Pforzheimer und bin hier aufgewachsen. Und ich weiß nicht, wie viele auch hier aus Pforzheim da sind, aus Umgebung. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Aber auch in meinem Leben hat sich bis zum 18. Lebensjahr, inzwischen bin ich 55, aber hat sich alles um das irdische Materielle gedreht. Hauptsache, es geht mir gut. Dann habe ich noch versucht, möglichst gesund zu leben, damit ich ja möglichst alt werde und möglichst viel aus diesem Leben heraushole, wenn man eben so denkt. Aber plötzlich ist etwas geschehen. Da war ich 17, 18 rum. Da wurden plötzlich einige Menschen krank, die ich kannte, schwer krank. Auch mein Vater bekam plötzlich Krebs. Der war doch gar nicht so alt, in den 40ern damals. Und auch ein anderer, der sehr gesund gelebt hatte, bekam plötzlich einen Herzinfarkt. Und das hätte nach meinen Berechnungen überhaupt nicht passieren dürfen. Und da begann ich mich, und das ist meine persönliche Geschichte, mich mit der Sinnfrage zu beschäftigen. Was ist der Sinn des Lebens? Wozu lebe ich eigentlich? Ich kann mich ja noch so gesund ernähren, noch so viel bewegen, noch so viel Müsli essen, mache ich heute auch noch. Aber trotzdem muss ich irgendwann sterben. Und was ist dann? Viele sterben schon als Kinder, manche meiner Schulkameraden sind nicht mehr am Leben, schon jung gestorben zum Teil. Aber was ist dann, wenn diese Jahre hier auf der Erde vorbei sind? Ich weiß nicht, haben sich diese Frage auch schon gestellt? Leben wir hier nur für 30, 40, 70, 80 Jahre? Was ist dann? Was kommt nach dem Tod? Gibt es einen Gott, der mich geschaffen hat? Und gibt es auch Himmel und Hölle? Nun, bei meiner Suche nach der Antwort begann ich in meiner Jugend dann die Bibel zu lesen. Ich habe auch manches andere gelesen gehabt, Buddhismus und Anthroposophie und Esoterik und was es alles so heute für Sinnanbieter gibt. Aber als ich die Bibel gelesen habe, las ich darin, dass Gott, ein allmächtiger, der einzige wahre Gott, die Welt erschaffen hat. Ich erkannte, dass Gott uns Menschen gemacht hat, auch mich persönlich, dass er uns lieb hat und dass er ewig Gemeinschaft mit uns haben möchte. Und zwar bei ihm im Himmel. Aber ich entdeckte auch in meiner Umgebung, dass viele Menschen diese ausgestreckte Hand Gottes ablehnen, dass sie das Liebesangebot Gottes in Jesus Christus ausschlagen. Sie wollen ihre eigenen Herren sein. Sie wollen ausleben, was sie für Vergnügen halten. Und sie hoffen, dass nach dem Tod nichts mehr kommt oder dass es zumindest kein Gericht Gottes gibt. So denken ja viele Menschen. Nach dem Tod ist alles aus. Ich lebe nur hier und jetzt. Aber ich frage jeden, was ist, wenn es doch nicht stimmt, wenn doch nach dem Tod es weitergeht? Wo werde ich dann aufwachen? Die Bibel sagt uns, dass es nach dem Tod weitergeht. Es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben und danach das Gericht, heißt es im Hebräerbrief. Wir werden einmal vor Gott stehen als den lebendigen Herrn und Richter. Nun, ich glaubte damals auch an mich selber, an Selbsterlösung, Seelenwanderung, Reinkarnationen, wie die Heilsangebote alle hießen. Und ich lief vor dem lebendigen Gott davon. Das hing auch damit zusammen, dass ich ein völlig falsches Gottesbild hatte. Bis ich von Jesus Christus las. Ich erkannte plötzlich, dass Jesus Christus die Liebe Gottes in Person ist. Die Kernbotschaft der Bibel steht in folgendem Vers zusammengefasst. In Johannes 3, Vers 16. Da lesen wir, so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, und zwar dahin gab, ans Kreuz von Golgatha, stellvertretend für uns in den Tod gab. Seinen einzig geborenen Sohn und geliebten Sohn, damit jeder Mensch, der an ihn glaubt, der auf ihn vertraut, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das war die Antwort. Und ich erkannte, das ganze Kreisen um mich selbst führt nicht weiter. Ich brauche die Beziehung zum lebendigen Gott. Und der streckt mir seine Hand vom Himmel aus entgegen in seinem Sohn Jesus Christus. In Bethlehem geboren, durch Maria, aber vom Heiligen Geist gezeugt und herangewachsen und hat Wunder getan. Ich werde gleich noch mehr dazu sagen. Jedenfalls mein Weltbild von Selbsterlösung durch eigene gute Werke brach plötzlich wie ein Kartenhaus zusammen. Es gibt viele unter uns vielleicht, die denken, ich kann mich selber erlösen. Ich bin ja so gut, ich habe noch keinen umgebracht. So habe ich auch gedacht. Aber dann bin ich über einen oder zwei Verse in der Bibel plötzlich gestolpert und aufgewacht, als ich gelesen habe im Jakobusbrief, Kapitel 2, Vers 10 und 11, wo es heißt, wenn jemand das ganze Gesetz hält und gegen ein einziges Gebot sündigt, der ist am ganzen Gesetz schuldig geworden. Denn der gesagt hat, und zwar Gott, der gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, der hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun nicht die Ehe brichst, tötest aber, dann bist du ein Übertreter des Gesetzes. So ist der Maßstab Gottes. Wenn wir ein einziges Gebot übertreten, können wir nicht in die Gemeinschaft mit Gott kommen. Gibt es dann eine Lösung? Habe ich noch nie gesündigt, mag sich mancher fragen. Vielleicht nicht jemand umgebracht, vielleicht nicht die Ehe gebrochen, aber vielleicht böse Gedanken gehabt, gelogen, geizig, streitsüchtig, stolz. Die schlimmste Sünde ist ja die Selbstgerechtigkeit, dass man sagt, ich brauche keinen Erlöser, ich bin selber perfekt. Und der Mensch schiebt Gott weg. Martin Luther hat gesagt, und auch schon Augustin, der Hochmut, der Stolz ist die Wurzel aller Sünden. Dass der Mensch von Gott nichts wissen will und denkt, ich kann mich schon selber retten, selber erlösen. Aber das geht nicht. Vielleicht kennen Sie die Erzählung, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, 6000 Punkte für den Himmel. Wer hat das schon mal gehört? Einige. 6000 Punkte für den Himmel. Sie können das auch vielleicht im Internet schauen, wenn Sie das eingeben. Ein kurzer Film, wo dargestellt wird, ein moderner Mensch, wir nennen ihn jetzt mal Herrn Schulze, Und er steht plötzlich nach seinem Tod im Wartesaal der Ewigkeit. Und ein Diener Gottes führt ein Gespräch mit Herrn Schulze. Der Diener Gottes macht Herrn Schulze deutlich, dass er 6000 Punkte braucht, um in den Himmel zu kommen. Das ist natürlich jetzt nur eine Geschichte, so steht es nicht in der Bibel, aber 6000 Punkte. Und nun zählt Herr Schulze auf. Ich bin christlich getauft. Ein Punkt. Ich bin konfirmiert. Ein Punkt. Ich habe kirchlich geheiratet. Noch ein Punkt. Schon 3 Punkte. Ich habe noch nie gelogen. Rückfrage des Dieners Gottes. Stimmt das wirklich? Das stimmt nicht. Punktabzug. Ja. Also er ist gerade mal bei 3 oder 4 Punkten angekommen, aber nie gelogen. Das war schon wieder eine Lüge. Und so geht es noch eine ganze Weile weiter. Am Schluss kommt Herr Schulze am Vorhof von Himmel oder Hölle auf 50 Punkte von den 6000. So in dieser Geschichte, ja. Und er beschwert sich, so kommt ja keiner in den Himmel nach diesem Maßstab. Doch, sagt der Diener, es gibt Menschen, die haben eine Eintrittskarte. Nun, Sie haben heute ja keine Eintrittskarte gebraucht, Eintritt ist frei. Aber im Himmel ist auch umsonst die Gnade, aber wir müssen sie annehmen. Und dann erklärt ihm der Diener, es gibt Menschen, die haben diese Eintrittskarte in den Himmel. Und was ist das? Es ist das stellvertretende Opfer Jesu Christi am Kreuz auf Golgatha für deine und meine Schuld. Denn wenn wir eine einzige Sünde haben, Gott ist so heilig, so rein, so gerecht, kein Mensch kann in seine Gemeinschaft kommen. Aber wenn das abgewaschen wird, wenn wir reingewaschen werden, wenn wir ein weißes Kleid bekommen, ein wirklich weißes Kleid im geistlichen Sinne, nicht nur jetzt äußerlich angezogen, wenn unsere Sünde abgewaschen ist, dann haben wir die Eintrittskarte, modern gesagt, in den Himmel. Ich hoffe, dass das jeder verstanden hat. Es ist im Grunde so einfach. Jesus Christus persönlich annehmen, er ist stellvertretend gestorben, als völlig sündloser Sohn Gottes am Kreuz auf Golgatha für deine und meine Schuld, für ihre und meine Sünde. Ich bin Gott unendlich dankbar, liebe Zuhörer, dass ich schon in meiner Jugendzeit, damals durch Klassenkameraden hier am Pforzheim-Reuchlin-Gymnasium in einem Schülerbibelkreis in den 70er Jahren, bereits den Weg zum Himmel gezeigt bekommen habe und seither mit dem Herrn Jesus durch Höhen und Tiefen, aber immer wieder von ihm getragen, leben darf und wandeln darf. Er ist mein persönlicher Retter und Herr und ich tue jetzt auch gute Werke. Aber sie können niemals dazu dienen, dass ich mich erlöse, sondern ich tue sie aus der Liebe zum Herrn heraus, aus der Liebe zu Jesus und aus der Liebe zu den Mitmenschen, aus Nächstenliebe. Wir tun als Christen selbstverständlich auch gute Werke, aber nicht um uns zu erlösen selber, sondern weil wir einen Erlöser, einen Retter haben. Das ist eine ganz andere Grundlage. Ich möchte langsam zum Ende kommen. Christus, der Retter, ist da. Er kam also auf die Erde, wir haben es gehört, in Bethlehem wurde als Baby in eine Futterkrippe gelegt, weil sie keinen Raum in der Herberge hatten. Mit 30 Jahren begann er sein Erlösungswerk, er predigte vom Reich Gottes, er tat viele Wunder, er heilte Kranke, er führte Tote ins Leben zurück. Das Entscheidende aber geschah am Kreuz, wo er für ihre reine Sünde gestorben ist. Und wenn wir das im Glauben und Vertrauen annehmen, Herr Jesus, danke, dass du für mich gestorben bist, dass du mich reingewaschen hast durch dein Blut, dann haben wir den Zugang zum Himmel. Das ist der einzige Weg. Jesus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Johannes Evangelium, Kapitel 14, Vers 6. Ganz entscheidende Aussage und die ganze Bibel ist voll von dieser Aussage. Ich möchte schließen mit einer Erzählung aus den Missionsfeldern. Der Missionar Williams kehrte im Jahr 1830 von einer seiner Missionsreisen zurück nach der Südseeinsel Ratchathea. Dort fand er einen alten, schon fast blinden Krieger namens Mee. Und der lag im Sterben, dieser alte Krieger. Und dann fragte dieser Missionar den Krieger, es war ein gläubiger Christ, welche Hoffnung er hat im Tode, welche Hoffnung. Und dieser Krieger antwortete, ich war diesen Morgen in großer Unruhe, aber jetzt bin ich froh. Ich sah einen ungeheuren Berg vor mir mit steilen Abhängen und ich versuchte mich Ich versuchte hinaufzuklettern, aber ich konnte es nicht. Als ich ziemlich weit oben war, rutschte ich aus und stürzte hinab. Und erschöpft vor Kummer und Anstrengung, ging ich eine Strecke weit weg, setzte mich nieder und weinte. Als ich noch weinte, sah ich plötzlich einen Blutstropfen auf diesen Berg fallen. Einen Blutstropfen. Und im Augenblick war der Berg verschwunden. Soweit der Bericht. Und dann fragt der Missionar diesen Krieger mich: Was bedeutet denn diese Schau, die du hattest? Und der Krieger antwortet: Der Berg ist die Menge meiner Sünden, alles Böse, was ich im Leben getan habe, was sich angehäuft hat. Und ich konnte ihn nicht abtragen. Aber dann kam ein Tropfen des Blutes vom Heiland, vom Kreuz von Golgatha. Und im Nu, als ich das im Glauben erfassen konnte, war die Menge meiner Sünden, meiner Schuld weggetan. Und jetzt freue ich mich auf den Himmel. Jetzt habe ich Zugang zu Gott, in sein Reich einzugehen, wenn ich sterbe. Liebe Seele, hast du auch diese Gewissheit, bei Jesus zu sein, im Himmel zu sein, wenn du stirbst? Und hast du auch jetzt schon ein erfülltes Leben, nicht nur so sinnlos dahin vegetieren, essen, schlafen, arbeiten, Vergnügen und so weiter, sondern wirkliche Freude im Herrn, Vergebung der Schuld, sinnvolles Leben, Gewissheit zu wissen, wo ich nach dem Tod hinkomme, dass ich ewig bei Gott sein darf und seine Liebe schauen und erwidern darf in Ewigkeit. Ich möchte schließen mit wunderbaren Versen aus Offenbarung 21, wo dieses Reich Gottes beschrieben wird mit Worten, die all unsere menschliche Sprache nicht ausdrücken kann, die aus Gottes Wort stammen, diese Worte. Und ich lese diese Verse und schließe damit ab. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme vom Thron her, die sprach: Siehe da, die Stiftshütte Gottes bei den Menschen, also die Gegenwart Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Gott segne jeden, der heute gekommen ist. Amen.
Thank you.